Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Hans Fallada ist ja ein moderner Klassiker. Seine Romane wie Kleiner Mann, was nun sind, in zig Sprachen übersetzt, mehrfach verfilmt und wissenschaftlich erforscht. Wenn von so einem bekannten Autoren noch unveröffentlichte Texte gefunden werden, dann ist das immer eine kleine Sensation. Die Gerichtsmedizinerin Johanna Preuß-Wössner hat an ihrem Arbeitsplatz, dem Kieler Lehrstuhl für gerichtliche Medizin, eine Akte zu Hans Fallada entdeckt. Die galt als verschollen und darin befanden sich eben die von ihm geschriebenen Geschichten. Die sind jetzt erschienen unter dem Titel Lilly und ihr Sklave. Und das Nachwort zu diesem besonderen Fund hat der Fallada-Experte und Biograf Peter Walter geschrieben. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Walter.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns doch bitte erstmal überhaupt von dieser Entdeckung, die Johanna Preuß-Wössner da gemacht hat. Was ist das für eine Akte, die da gefunden wurde? Warum wurde Hans Fallada, der ja eigentlich Rudolf Ditzen hieß, überhaupt vom Gericht begutachtet?
Ja, vielleicht sollte man wissen, dass Fallada im Laufe seines Lebens dreimal im Gefängnis war und 26 Mal in psychiatrischen Anstalten, Kurhäusern und Sanatorien. Das ist eigentlich auch für normalen Menschen ungewöhnlich, aber die Fallhöhe ist natürlich deshalb beträchtlich, weil er als Sohn eines Reichsgerichtsrats geboren wurde, eigentlich in behüteten Verhältnissen aufgewachsen ist, nur sehr früh schon ein Bewusstsein entwickelt hat für seine Persönlichkeitsspaltung. Er hat so Zwangsideen gehabt und hat versucht, das zu betäuben mit verschiedenen Süchten. Das fing an mit Zigaretten. Also auf dem Höhepunkt seiner Zigarettenkarriere hat er 150 davon täglich geraucht. Und das ging weiter mit Alkohol und Schlafmittel, Morphium, Kokain. Und später auch mit dem, was ein Arzt einmal bezeichnet hat als sexuelle Appetenz. Und es kam dazu, dass er, und das ist sicher die Achse in seinem Leben gewesen, sowohl was das Schreiben wie auch das Biografische angeht, dass er als Gymnasiast einen Freund erschossen hat aus nächster Nähe. Eine traumatische Begebenheit. Er ist zunächst des Mordes angeklagt worden und dann aber wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen worden. Allerdings um den Preis der Hospitalisierung. Er kam in so ein bewachtes Sanatorium, konnte dort eine Landwirtschaftslehre machen und dann ist er relativ früh auch schon wieder entlassen worden. Das Unglück geht weiter in Berlin. Er verliebt sich, aber auch das geht nicht gut aus und er beginnt eine kleine Karriere als Rechnungsführer, als Rendant auf Gütern überall in Deutschland. Er bleibt da immer nur so ein paar Wochen und es beginnt das, was man vielleicht mit einem modernen Begriff Beschaffungskriminalität nennen würde. Es gelingt ihm nämlich nur mit Unterschlagungen die Mittel zu bekommen, die notwendig sind, um seine Sucht zu finanzieren.
Und da hat er ja da an dieser Stelle, um die es bei uns geht, als diese Akte jetzt, um die es geht, da hat er ja auch eine Unterschlagung begangen und wirklich eine abenteuerliche Woche dahin gelegt, die sich selber eigentlich wie ein Roman liest, was Sie da beschreiben, was er da getrieben hat mit diesem Geld.
Genau, so ist das. Also er kommt ein erstes Mal ins Gefängnis nach Greifswald und danach glaubt er sich geläutert und kommt dann nach Neuhaus in Kiel, in der Nähe von Kiel. Und da beginnt sozusagen unsere Geschichte. Er geht eine Wette gegen sich selbst ein. Er wird also beauftragt, Geld abzuholen in Kiel vom Landwirtschaftstag, ein paar tausend Euro für das Gut. Und die Wette, die er gegen sich selbst eingeht, lautet so: Wenn es mir gelingt, dieses Geld nicht anzurühren und für meine Süchte und weiß ich was zu verwenden, dann habe ich es geschafft. Wenn nicht, lande ich wieder im Gefängnis. Und damit beginnt eigentlich so etwas wie eine Höllenfahrt. 6 Tage im September 1925, da bringt er 4.000 Reichsmark durch. Das sind etwa 18.000 Euro nach heutigem Wert. Und er vergnügt sich in Kiel im Bordell und in der Bar, reist nach Hamburg, wo er wieder ins Bordell geht. Dann nimmt er ein Flugzeug nach Berlin, übergibt sich dort und weil er zu viel getrunken und zu wenig gegessen hat, kauft sich bei Wertheim in Berlin einen neuen Anzug, nimmt den Nachtzug nach München, dann einen Zug nach Leipzig, von dort zurück nach Berlin, überall Bordellbesuche und viel Alkohol. Am Ende stellt er sich in Berlin im Polizeipräsidium am Alexanderplatz.
Und diese Akte, die jetzt vorliegt, die hat der Gerichtsmediziner Ernst Ziemke verfasst, der ein echter Koryphäe seiner Zeit war und der sehr viele Studien betrieben hat. Er hat mit Angehörigen gesprochen, er hat sich Akten aus früheren Verfahren schicken lassen. Also er hat es sehr genau gemacht. Haben Sie da als Fallada Kenner und Biograf auch durch diese Akte jetzt noch mal was Neues über Hans Fallada erfahren für sich?
Ja, also wenn man das Verhältnis von Literatur und Leben bei Fallada betrachtet, kommt einem das so vor, wie als wenn man in ein Spiegelkabinett treten würde. Also Fallada literarisiert sein Leben und lässt dann die Abbilder dieser Biografie zugleich wieder in seiner Literatur aufscheinen. Das war nicht anders bei dem Geschehen, das dem Gutachten Ziemkes vorausging. Er hat also später eine Erzählung darüber geschrieben, 3 Jahre kein Mensch heißt die. Doch bisher war nicht so wirklich klar, was davon biografisch authentisch war und was erfunden. Durch das Gutachten weiß man jetzt mehr über seine Technik der literarischen Camouflage und man findet auch wertvolle Selbstauskünfte über seine Motive, seine Einsamkeit und den Kampf, den er geführt hat gegen seine problematische Veranlagung.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Nachwort, dass er quasi Literatur oder sein Schreiben auch als Therapie betrieben hat. So stark spiegelt sich das, was er selbst erlebt hat, nicht?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Vielleicht lässt sich das sogar zuspitzen, wenn man die ganze Suchtkarriere betrachtet. Ich habe das alles vorhin schon aufgezählt. Seine eigentliche und die größte Sucht und womöglich auch die produktive Kehrseite dieser Sucht war immer das Schreiben gewesen. Also wenn er schrieb, brauchte er keine anderen Suchtmittel, bis auf Kaffee.
Jetzt sind ja diese, nicht nur diese Akte ist ein sensationeller Fund, sondern da sind eben auch noch Erzählungen darin. 2 kannte man bis jetzt gar nicht, Lilly und ihr Sklave und Robinson im Gefängnis. Wie schätzen Sie diesen Fund literarisch ein, also sowohl im Kontext Falladas selbst als auch innerhalb der Literaturgeschichte?
Ja, es gibt ja diese spätexpressionistischen Anfänge, 2 Romane, die er geschrieben hat in den frühen und mittleren 20er Jahren, Erzählungen und so weiter. Da ist viel Kunstbemühen, aber wenig Resonanz. Er beginnt dann Sachen zu schreiben, mit denen er Geld zu verdienen versucht. Den ersten richtigen Fallada-Roman, das ist Bauernbonzen Bomben, der ist ja erst nach der Haft in Neumünster entstanden. Ich sage der richtige, also das, was man mit dem Fallada-Ton von Kleiner Mann, was nun und allem danach verbindet. Und das, was wir hier finden, zum Beispiel auch die Erzählung Lilly und ihr Sklave, das würde ich sagen, sind literarische Zeugnisse eines Übergangs. Sie haben aber auch einen interessanten Text dabei, der nennt sich Robinson im Gefängnis. Und der entspricht dem, was Robert Musil einmal beobachtet hat bei Fallada, als er schrieb, dass seine Literatur von einer lebendigen Melancholie geprägt ist. Und dieser Robinson-Text ist insofern interessant, da er weit zurückgeht biografisch. Fallada hat als Kind eine sogenannte Robinsonade geschenkt bekommen. Muss man sich vorstellen, so eine kleine Theaterszenerie mit ausgeschnittenen Figuren, Robinson, Freitag, eine Palme und die Insel und so weiter. Und er fantasiert sich auf eine Insel und in der Pubertät kommt dann noch etwas anderes dazu, was er damit verbindet, indem er sozusagen den Wunsch nach mütterlicher Geborgenheit verknüpft mit einer erotischen Komponente. Also in Beziehung zu Frauen sieht Fallada sich immer als Junge, als Kind, das sich verkriechen kann, das die innere Spannung auflösen will. Er hat das alles sehr genau reflektiert und schon in den 20er Jahren Freud gewesen. Das taucht noch 1946 in seinem vorletzten Roman Der Albdruck auf, dieses Motiv. Und eigentlich ist auch, wie interessanterweise die anderen Texte, die, also 5 Erzählungen sind es ja im Ganzen, die überliefert sind mit dem Gutachten, ist es auch hier so, dass das Leitthema seine Sehnsucht nach Auflösung der inneren Zerrissenheit ist, die ihn quält in der Liebe. Es ist dann beinahe wie ein Märchen, dass ihm das nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, als er seine Frau Kennenlernen zumindest zeitweise gelingt.
Ich wollte gerade sagen, denn dieser Gefängnisaufenthalt, ich fand auch interessant, dass er wollte ja unbedingt ins Gefängnis, um auch gegen diese Sucht anzukommen. Aber das war ja tatsächlich ein Wendepunkt im Leben Hans Faller. Das danach ging es ganz anders weiter, zumindest mal eine Zeit lang.
Ja, ich glaube schon, dass die Haft für Faller da nicht nur einen wirkungsvollen Entzug bedeutet hat, sondern auch eine Phase der inneren Klärung. Anders als noch in der Untersuchungshaft in Kiel, das war ein halbes Jahr, durfte er während der anschließenden 2 Jahre in Neumünster eben nicht schreiben. Und diese Zwangspause hat ihm ganz offensichtlich gut getan.
Jetzt, wo Sie auch noch mal diese psychiatrischen Einschätzungen studiert haben, haben Sie da auch noch mal ein anderes Verständnis bekommen für sein kriminelles Verhalten und für diese ganzen Süchte? Sie haben es ja schon angedeutet, aber wie hat sich das noch mal gedreht für Sie?
Gedreht würde ich nicht sagen. Es gibt eine sehr umfangreiche Pathographie, also im Grunde eine Krankheitsgeschichte, die sehr detailliert ist, die Klaus-Jürgen Neumerker vor ein paar Jahren über Faller da geschrieben hat und wo Sie alles das natürlich auch schon finden. Aber es ist im Grunde nochmal ein letzter Baustein, der vieles von dem bestätigt, was man schon wusste.
Peter Walter, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Gerne, danke.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Lilly und ihr Sklave beim Aufbau Verlag erschienen, genau wie die Biografie zu Faller da von Peter Walter, der übrigens auch ein Nachwort für dieses neue Buch geschrieben hat, genau wie die Entdeckerin der Gerichtsakte Johanna Preuß-Wössner.